Wo wir heute hergefahren sind, wir hören immer Radio im Auto. Und auch schon, wenn wir irgendwo her zur Predigt gefahren, haben sie zum Beispiel gerade das Hohe Lied vorgelesen. Das ist, also meistens passt es irgendwie gerade zum Thema. Und heute Morgen haben sie eine Ausstellung vorgestellt in Solothurn, wo heisst Seife, Sex und Schokolade. Vom Umgang mit den Körpersäften. Und ich habe das interessant gefunden, weil es ist natürlich auch etwas, was mir meine Erfahrung zeigt. Also es ist nicht so, dass nur Christen irgendwo ein bisschen Ermutigung in diesem Thema brauchen oder ein bisschen mal einen anderen Blickwinkel. Also die Welt ist eigentlich oft genauso hilflos in dem Umgang mit dem Thema oder braucht gute Informationen. Nur weil unsere Zeit auf einer Seite übersexualisiert ist, heisst das noch nicht, dass Menschen mehr über Sex wissen. Und das ist eigentlich auch die Motivation für mich, warum ich heute Morgen da stehe. Wenn ich mir so ein bisschen überlege, welcher Bibelvers drückt am besten mein pädagogisches Herz aus. Das, wo mir wirklich auf dem Herz liegt, in verschiedenen Themen, dann ist das der Vers, den ich mitgenommen habe. Genau, ich lese euch den Vers vor. Denn obgleich ihr 10.000 Zuchtmeister hättet in Christo, so habt ihr doch nicht viele Väter und Mütter. Das sagt der Paulus, wo die letzten 2000 Jahre, würde ich jetzt sagen, bezüglich Geschlechtergerechtigkeit und Sexualität gründlich missverstanden worden ist von den Christen. Und ich glaube, dass es auch sein Herz war, dass er das so sagt. Oder dass er sagt, ich finde genug, die euch sagen, was ihr alles für Fehler macht. Aber ich finde ganz wenige Menschen, die euch wirklich ermutigen, die euch einfach einmal zuerst nehmen, wie ihr seid, die euch lieben. Als ich vor 2 Wochen in der Chrischona Grütze predigt habe, ist ein Mann auf mich zugekommen und hat gesagt, wieso ich nichts zu Ehebruch gesagt habe. Dann habe ich ihm gesagt, genau darum, weil wir eigentlich den Leuten immer sagen, was läuft falsch. Sagen, wo macht ihr Fehler? Und eigentlich müssen wir den Leuten mal sagen, gerade in Bezug auf Sexualität, wie hat Gott das eigentlich gemeint? Wie sind wir eigentlich geschaffen? Was hat Sexualität im Leben von jedem Mensch für eine Bedeutung? Und ich glaube, dass da der Paulus wirklich auf meiner Seite steht. Wir werden das heute Morgen noch sehen. Ich glaube, dass der Paulus in vielen Sachen missverstanden worden ist, aber wenn wir ihn quasi zusammen mit Jesus lesen, dann ist vieles besser verständlich. Also der Umgang von Paulus zum Beispiel mit Frauen, der Umgang von Jesus mit Frauen, der Umgang mit diesen Sexualitätsthemen, die zeigen uns eigentlich, dass der Paulus mit seinem Herzverstand, ich nenne das jetzt mal so, heute weiss man, dass im Herz von Menschen etwa 60.000 oder 80.000 Hirnzellen drin hat. Also die Bibel hat das offenbar schon vor x-tausend Jahren gewusst. Wenn wir Psalmen lesen, dann finden wir also eine Ahnung, dass auch unser Herz denken kann. Und ich glaube, der Paulus hat so einen Herzverstand auch gehabt, und ist dem Geheimnis von Mann und Frau wahrscheinlich recht nahe gekommen. Wenn wir bereit sind, ihn anders zu lesen, als man uns das vielleicht die letzten 200-300 Jahre vermittelt hat. Der Paulus hat entgegen dem, was uns jahrhundertelang gelehrt worden ist, Frauen in Tat und Wahrheit in für einen damaligen zeitrevolutionären Stand versetzt. Abgeschaut eigentlich beim Umgang von Jesus mit den Frauen. Und wieso fange ich Wieso fange ich mit den Frauen an reden? Weil ich euch wie sagen will, die ganzen Themen, Frau, Mann, Sexualität, die hängen eins zu eins zusammen. Wir müssen wie verstehen, wie hat Gott das gemeint, dass wir zu diesen Themen eigentlich sinnvolle Antworten finden können. Ich denke, was wir müssten, ist eine Sprache finden zu all diesen Themen, die positiv sind. Wenn ich zurückschaue auf meine fromme Vergangenheit, ich bin schon in ein gläubiges Elternhaus hineingeboren worden, dann würde ich sagen, unser Reden und unsere Haltung zur Sexualität ist mehrheitlich problemorientiert. Also wir sind gegen Selbstbefriedigung, wir sind gegen Pornografie, wir sind gegen Homosexualität, wir sind gegen Sex vor der Ehe, wir sind gegen Aufklärung in der Schule. Und genauso werden wir auch wahrgenommen von außen. Also, und die Frage ist, haben wir eigentlich auch einen positiven Zugang zu diesen Sachen? Die Sex- und Körperfindlichkeit der Kirche, geschichtlich gesehen, wir können ein paar 500 Jahre oder noch mehr 100 Jahre nehmen, lässt sich nicht biblisch begründen. Und die schönsten und erotischsten Texte der Weltliteratur stehen in der Bibel, nämlich im Hohelied. Und ich glaube, was wir Christen lernen müssen, ist, wie authentisch leben und reden, so wie Gott uns geschaffen hat. Ich kann nicht ganz verleugnen, dass ich Pädagogin bin und darum bin ich auch immer wieder ein bisschen so Sachen, die sagen, unser Verhalten spricht lauter als das, was wir sagen. Und wenn wir quasi eine Abwehrhaltung haben gegen zu Sexualität, dann wird das an uns ablesbar sein, auch wenn wir nichts sagen. Wenn ich so frage in die Runde, was haben die für Sätze gehört zu Sexualität in eurer Jugend? Da kommen zwei Sachen. Kein Sex vor der Ehe und grosses Schweigen. Und das redet, wenn wir kein Thema benennen, dann ist das Thema negativ besetzt. Es hat keine Sprache. Und wir müssen lernen, eine Sprache zu finden dazu. Wenn wir jetzt einen Paulus seinen Text nehmen, kommen wir dann auch noch dazu, dann müssen wir uns so wie vergegenwärtigen, die sind 2000 Jahre alt, die Text, in einer Zeit geschrieben, wo es Ehe aus Liebe nicht gegeben hat. Ehe ist arrangiert worden von den Eltern. Geheiratet hat man zwischen 13 Jahren und 20 Jahren. Der Mann war nicht zu ehelicher Treue verpflichtet gewesen, die Frau hingegen schon. Und die Gleichberechtigung von Mann und Frau war dort mal überhaupt kein Thema. Und interessanterweise hat Paulus eine Sprache gefunden zu Sexualität. Und zwar gegenüber der Gemeinde in Korinth. Und er hat dort gesagt, dass Mann und Frau sich einander nicht sollen entziehen, dass sie einander gehören, dass es etwas Gegenseitiges ist, was zum Beispiel gerade schon heisst, es ist etwas Gleichberechtigtes. Wir finden das ganz viel beim Paulus. Und was er auch sagt in der Bibel, es ist eine Empfehlung von mir, es ist nicht eine göttliche Weisung oder es ist eine göttliche Pflicht. Also Sex in der Ehe ist keine Pflicht. Die lässt sich übrigens gesetzlich auch nicht einfordern. Könnt ihr mal nachlesen im Obligationenrecht. Es gibt kein Recht auf Sex. Das Geheimnis ist irgendwie grösser. Und ich glaube, dass der Paulus, obwohl nicht verheiratet, das Geheimnis wie erkannt hat. Er sagt, entzieht euch einander nicht im 1. Korinther 7,5. Und heute müssen wir eigentlich sagen, er hat dort mal explizit Sex gemeint. Heute müssen wir sagen, das ist im Fall nicht nur Sex gemeint. Also, wir reden im Tag gerade mal ein paar Minuten miteinander. Wir sind etwa 2 Stunden am Handy. oder sonst immer Computer, kommt nicht darauf an. Wir kommunizieren mehr elektronisch miteinander als von Angesicht zu Angesicht. Heute müssen wir sagen, viele tun lieber ihr iPhone oder ihr Smartphone streicheln als den Partner. Wir küssen gerade mal ein paar Sekunden im Tag. Könnt ihr euch jetzt gerade fragen, habe ich meine paar Sekunden heute schon gehabt oder nicht? Oder sind wir in Gemeinde gestresst, ohne uns zu küssen? Ich glaube, dass junge Leute, die gerne Sex hätten, sich gar nicht vorstellen können, wie schnell die Sexualität in der Partnerschaft verschwindet. Und das ist leider eine Realität. Ich glaube, das ist auch eine Realität, die offenbar der Paulus gewusst hat. Und darum sagt er, nehmt euch Zeit für das. Entzieht euch einander nicht. Entzieht euch überhaupt nicht nur im Sex, einander nicht. Und ob wir zu Sexualität in der Partnerschaft einen guten Zugang finden, das hängt eigentlich damit ab, habe ich eine gute sexuelle Identität entwickeln. Hat man mich ermutigt und gesagt, hey, dass du sexuelle Gefühle hast, dass du anfangs deine Erregung spüren, dass du einen Zugang zu deinem Körper willst haben, weil dich das interessiert, dich auch mal selber anschauen, selber berühren. Ob wir das können, hängt eins zu eins damit zusammen, was uns gesagt und vermittelt worden ist. Und warum ist die Sprachlosigkeit in der christlichen Lebenswelt so gross? Ich glaube, das Thema ist, wir brauchen in allen Bereichen kompetente Vorbilder. Jetzt könnt ihr euch fragen, bin ich ein kompetentes Vorbild oder wie werde ich ein kompetentes Vorbild? Das ist der Gemeindeleiter, der Jugendpastor, das sind die Eltern von Kindern. Das können auch Gleichaltrige sein. Wie werde ich zu einem kompetenten Vorbild, indem ich mich selber kompetent mache? Selber kompetent hat etwas zu tun mit Wissen haben. Ich kann nur Wissen vermitteln, wenn ich mir zuerst Wissen angeeignet habe. Und ich glaube, das ist das Thema. Wir müssen in der Gemeinde und für uns persönlich ein gewisses Know-how zu Sexualität haben, wie ich. In anderen Lebensbereichen auch. Und dann können wir etwas Sinnvolles vermitteln. Und ich kann euch sagen, wenn man so ein bisschen Gemeinden einschaut oder auch an Jugendveranstaltungen, dann hat man so das Gefühl, das Höchste der Gefühle ist, wenn wir junge Menschen dazu bringen, mit dem Sex zu warten. Das ist grundsätzlich nicht falsch. Man wirft mir immer vor, ich plädiere für Sex vor der Ehe. Das stimmt nicht. Ich bin dagegen, dass wir nur predigen, kein Sex vor der Ehe und keine sinnvollen Informationen zur Sexualität vermitteln. Ich sage, das ist die falsche Botschaft, kein Sex vor der Ehe. Und ich kann euch sagen, es gibt Untersuchungen, schon lange, die sagen, je mehr junge Menschen über Sexualität wissen, desto später haben sie den ersten Sex. Desto weniger werden sie unerwünscht schwanger. Also das heisst, wir müssten in der Gemeinde eigentlich alles Interesse haben daran, möglichst viel Information zur Sexualität vermitteln. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, das habt ihr nachher auch auf dem Gottesdienst-Flyer, den ihr, glaube ich, einmal bekommt. Es zeigt ein bisschen auf, wie entsteht Sexualität, was ist Sexualität im Zusammenhang mit unserem Menschsein. Und was ich euch wie möchte zeigen, ist, dass es Sexualität ist nicht etwas, wo aus Liebe in der Beziehung entsteht. Das sind romantische Vorstellungen, wo wir uns sehr gerne hingehen. Das zeigen uns auch irgendwelche Schnulzenbücher und Schnulzenromane oder so. Sexualität entsteht auf unserem Körperempfinden und auf unserer Körperwahrnehmung. Und wir müssen wie wissen, wir kommen eigentlich auf die Welt mit ganz wenig, ein paar Reflexen. hilfloses Baby und wir müssen alles uns anlernen aufgrund von diesen Reflexen. Atemreflex, Schluckreflex, ein paar Bewegungsreflexe. Wir lernen laufen, wir lernen essen, reden und noch ganz viele andere Sachen dazu. Wir lernen bis 11 Stunden vor dem Tod. Ganz theoretisch ist unser Hirn nicht fähig. Also, und in Bezug auf Sexualität haben wir etwas mitbekommen. Der Erregungsreflex. Der ist übrigens für alle die, die denken, junge Männer müssen ihre Sexualität in den Griff bekommen. Sexualität, der Erregungsreflex ist nicht kontrollierbar. Also nur weil ein junger Mann eine Erektion hat, ist er nicht sündig. Das ist das Normalste der Welt. Wir müssten eigentlich nicht sagen, ui, wie wird ich das los, sondern Halleluja, es funktioniert. Ja. Und wir müssen uns wie bewusst machen, Gott hat uns so geschaffen. Er hat uns einen Erregungsreflex gegeben und aufgrund von dem lehren wir Sexualität, wenn uns das erlaubt wird. Und ich bin natürlich in der Sexualberatung mit ganz, ganz vielen, vor allem Frauen, konfrontiert, wo da die Erlaubnis nicht gehabt haben, sich zu entdecken, können Selbstbefriedigung machen, können lernen, einen Orgasmus haben, können lernen, überhaupt zuerst Erregung als positiv wahrnehmen, Erregung steigern und entladen, was zum Beispiel ein junger Mann automatisch macht. Ich sage euch nachher noch, was der Unterschied ist. Aber es hat eins zu eins eigentlich mit dem Erregungsreflex und mit unserem Geschlechtsorgan zu tun. Und der Vorteil von euch Männern ist, ihr kommt auf die Welt, euer Geschlechtsorgan ist aussen, ihr habt das in der Hand von der Geburt bis ihr sterbt. Und das macht es aus, dass Sexualität unter Umständen für Männer einfacher ist als für Frauen. Und wenn Frauen nicht zufälligerweise den Erregungsreflex selber entdecken und wenn sie glücklicherweise, vielleicht wenn sie sich anfangen so ein bisschen erkunden und finden, oh, das ist eigentlich noch ein schönes Gefühl, wenn ich mich da unten berühre, nicht sofort abgehalten werden von sagen, nimm deine Hände weg da, nein, zwischen den Beinen, geht gar nicht. Dann hat vielleicht eine Frau genauso das Glück wie der Mann, dass sie das kennenlernt, dass sie das entwickelt. Man sagt zum Beispiel, Mädchen fangen irgendwann an mit Selbstbefriedigung. Dann, wenn sie merken, dass sie da unten etwas haben, das angenehme Gefühle wecken kann. Bei den Buben ist es fast ausschließlich in der Pubertät, wenn sie quasi vom Testosteron überfallen werden. Erregung wird ihnen quasi nachgeschmissen. Aber die Frage ist jetzt, was machen wir mit dem? Und alles, dass der Baum überhaupt Äste überkommt und wächst und blüht, hat damit zu tun, was uns erlaubt ist an Lernen. Und wenn ihr die blauen Blätter oben seht, das könnt ihr dann auf dem Blatt noch etwas genauer studieren. Es kommt darauf an, was sind mir für Werte und Normen vermittelt, was ist mir für Wissen vermittelt worden, ist mir Scham vermittelt worden, werde ich zu kämpfen haben mit Scham in der Sexualität, ob ich das will oder nicht. Und darum gehen wir dorthin, wo ich euch zeigen will, wie funktioniert der Mensch. Und ich bringe euch einen Bibelvers. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er sie als Mann und Frau, schuf er sie. Was, die Unterscheidung gibt es nur, weil der Sex, also das Geschlecht, dazukommt. Also Gott hat das so wollen. Und ich bringe euch nochmal einen Vers, wo ich sage, was hat denn der auf den ersten Blick mit Sex zu tun? Das ist von Paulus, da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann noch Frau, denn ihr also seid einer in Christus Jesus. Und ich zeige jetzt euch mal, das ist sogar biologisch so. Der Paulus hat gewusst, dass es keinen Unterschied gibt zwischen Mann und Frau. Schon gar nicht in der Sexualität oder dass Sexualität für beide Geschlechter wichtig wäre. Da meint er natürlich vor Gott, den Zugang zu Gott. Was ihr da seht, ist eine Abbildung vom Embryo vor der 12. Schwangerschaftswoche. Ich sehe keinen Unterschied, ob es ein Bub oder ein Mädchen ist. Und vor allem, was ihr da seht, es ist in der Abbildung eigentlich ein weibliches Geschlechtsorgan. Also einfach so nebenbei, so zum, der Mann ist vor der Frau geschaffen. Das ist ein Witz. Aber selbstverständlich ist auch schon angelegt in den Chromosomen, wird das ein Bub oder wird das ein Mädchen. Aber was ich euch zeigen will, da gibt es ein Geschlechtsorgan, das hat alles dran und ist sowohl bei Frauen wie bei Männern, hat das eine bestimmte Funktion. In der 7. Schwangerschaftswoche kommt das Testosteron dazu, dann sieht man noch keinen Unterschied, aber ab der 12. Schwangerschaftswoche sieht man, dass sich jetzt die Geschlechtsorgane zwar verändern, aber nichts fällt weg. Also die Scheidenlippen bei der Frau, die bleiben und beim Mann fangen sie sich an zu schliessen. Der Penis wird in dem Sinne ein bisschen grösser, also wir sehen quasi Penisspitze und Klitorisspitze. Alles bleibt genau gleich da. Das Interessante ist, was wird daraus? Ich zeige euch das. Also aus dem, was die Hoden ausmacht, das Gewebe beim Mann, werden die äußeren Scheidenlippen. Oder die innere Scheidenlippe, was grün ist, das ist das Penisbändchen beim Mann. Klitoris sieht man von außen nicht, aber was ihr seht, ist quasi die Klitorisspitze und noch ein bisschen, das Kabützli, das ist das Band zu der Vorhaut vom Mann über dem Penis. Und ich sehe die Penisspitze. Und was interessant ist, die Klitorisspitze, wo sie ganz klein ist, hat doppelt so viele Nervenenden wie die Penisspitze. Und die einzige Funktion der Klitoris ist Lust verschaffen. Beim Mann hat der Penis noch zwei andere Funktionen. Urinieren und der Samenstrang geht auch dort durch. Bei der Frau hat die Klitoris einfach die Funktion von Lust. Und Klitoris ist ein Penis. Also wenn ihr denkt, habt bis jetzt das Bandon zum Penis ist Scheide, dann stimmt das nicht, weil dort geht einfach der Penis super rein. Aber das Bandon ist Klitoris. Aus dem gleichen Bestandteil. Wieso zeige ich euch das alles? Ich glaube, wenn wir das begreifen, werden wir wie anfangen, anders zu denken über Sexualität. Und wir müssen wissen, was wir denken im Kopf, bildet sich ab im Körper. Oder was mir ein Körper mir erlaubt, beeinflusst auch mein Denken. Also wenn ich denke, Sexualität ist unnötig, dann werdet ihr im Sex eine höhere Muskelspannung haben. Weil der Abwehrreflex kommt und dann könnt ihr gar nicht geniessen. Das sind Sachen, die ich in den Workshops, wo ich dann halt ein bisschen mehr ausführen kann, kann ich jetzt heute Morgen nicht. Aber ich möchte euch einfach sagen, was im Kopf passiert, passiert im Körper. Wenn es im Körper keine Erlaubnis hat, hat der Körper auch keine Erlaubnis. Dann kommen die Schmerzen, dann kommt die Starre, dann fehlt der Genuss. Was ich denke, bestimmt, was für mich in der Sexualität möglich ist. Das ist etwas, was ihr in einem, im zweiten von meinen Büchern findet. Ich möchte damit nur sagen, es gibt zum Beispiel auch einen Mythos, den wir wie entkräften müssen. Warum haben die Paare keinen Sex? Viele Paare haben keinen Sex. Oder ganz wenig. Oder einmal im Monat. Oder wenn es höher kommt, zweimal im Monat. Weil wir nicht verstehen, wie Lust funktioniert. Wir denken immer, Lust kommt und dann habe ich Sex. Und das funktioniert nur in der Verliebtheitsphase. Nachher geht es umgekehrt. Ich muss mich auf Sex einlassen und dann kommt Lust. Aber jetzt habe ich ein Problem, wenn mir das, was wir im Sex machen, ich nicht geil finde. Dann habe ich auch keine Lust auf das. Dann will ich das nicht. Also es gibt ganz, ganz viele Gründe, warum ich mich damit auseinandersetzen soll, wie wird Sexualität zuerst einmal für mich so lustvoll, dass ich sie will haben. Das ist auch so ein Mythos, dass ich denke, ich sollte vor allem das machen, damit der andere Lust hat. Vergessen, dass das funktioniert nicht. Jeder muss vor allem für sich selber können erfahren, was macht mir Genuss in der Sexualität, weil das kann ich in die Paarbeziehung einbringen, dann müssen wir uns eigentlich keine Sorgen machen, ob wir den Sex jetzt nicht cool finden miteinander. Ich möchte euch auch noch schnell etwas zeigen, einfach so, was ihr auch vielleicht so ein bisschen in den Büchern könntet nachlesen von mir. Der Beckenboden ist neben dem Kopf das wichtigste Sexualorgan. Und es geht vor allem darum, dass wir lernen, in der Sexualität loszulassen. Es geht nicht um Entspannung, sondern es geht um Bewegung und Muskeln sinnvoll einsetzen. Und ich habe euch schon gesagt, ich bringe dann einmal eine Darstellung, wie es so ein bisschen in der Realität beim Erwachsenen aussieht. Da seht ihr die Querstränge, die ihr seht, das sind Beckenbodenmuskeln. Und wenn ihr den Beckenboden bewegt, tünt ihr automatisch von innen euer Geschlechtsorgan massieren. Das wissen ganz viele Frauen zum Beispiel nicht. Das wissen auch die Männer nicht, die zu Pornografie gelernt haben, sich einen runterrubbeln. Da hat man erstens, ist man mit der Wahrnehmung bei den Bildern und außerhalb von seinem Körper und nicht in der Wahrnehmung vom Körper. Und man merkt gar nicht, dass man aus seinem Körper selber kann Lust wecken kann. Also wenn ihr wegkommt von Pornografie, mein Rat, geht in die Wahrnehmung vom Körper und lernt etwas anderes. Einen anderen Zugang zu eurer Lust. Wir sind heute etwa in der vierten Emanzipationsbewegung. Und interessant ist, dass die letzten zwei Emanzipationsbewegungen mit dem weiblichen Geschlecht zu tun haben. Eine davon, das ist jetzt 90er Jahre, Anfang 2000, war, dass Frauen angefangen haben, ihre Klitoris auf die Strasse zu malen. Wisst ihr, warum? Man hat jetzt müsst ihr euch heben am Stuhl. 1998 fing erforscht, wie eigentlich Klitoris funktioniert. Und das war bahnbrechend für die Entdeckung der Lust der Frau. Ich würde jetzt einmal meinen, dass man wahrscheinlich 500 Jahre zurück vielleicht das Wissen auch schon hatte. Aber man hat es wieder entdecken und man hat es vor allem wissenschaftlich entdeckt. Und es ist einfach, an der Sexualität hängt sehr viel von Selbstbewusstsein, von Identität. Und wir haben einfach in Bezug auf die Frauen ein bisschen Nachholbedarf, was ihren Selbstwert, ihre Identität anbelangt. Und das hat unter anderem mit Sexualität zu tun. Und dass Frauen müssen ermutigt werden können, Sex geniessen und ihren Körper kennenlernen. Nochmal eine kleine Aufklärungssequenz. Ich habe gesagt, Klitoris ist ein Penis. Sprich, Klitoris hat genauso Schwellkörper. Also die sieht ja aus wie eine Stimmgabel. Was ihr da seht, das sind alles Schwellkörper. Und die müssen anschwellen wie ein Penis, dass man viel Lust spürt. Also das heisst, eine Frau ohne quasi eine erregte Klitoris wäre wie ein Mann, der wir versuchen, ohne erregten Penis Geschlechtsverkehr zu haben. Also könnt ihr euch gerade vorstellen, das ist irgendwie nicht ganz so berauschend. Jetzt gibt es aber einen Unterschied. Der Penis vom Mann ist relativ schnell. Da langt manchmal ein Bild oder eine Berührung, vor allem beim jungen Mann. Beim alten Mann sieht es ganz anders aus. Aber jetzt reden wir mal von den jungen Männern. Die Klitoris von der Frau braucht etwa 15 Minuten Zeit, um so voll in Saft zu kommen. Ich habe am Anfang gesagt, über Körpersäfte findet die Ausstellung so statt. Also zum voll in Saft zu kommen, braucht eine Frau 15 Minuten. Das heisst, es ist wichtig, dass ihr Männer und Frauen wisst, wie ihr könnt gute Liebhaber und Liebhaberinnen sein, weil die Viertelstunde von, da ist nicht Reden und Küssen gemeint, das gehört schon auch dazu, aber das ist vor allem Stimulation gemeint. Was bringt mich in Fahrt? Was habe ich gern? Wie komme ich dazu, dass meine Klitoris und ich Sex wollen? Noch ein kleiner Hinweis. Frauen finden mehr über die romantischen Gefühle zum Sex, Männer finden mehr über den Sex zu den romantischen Gefühlen. An dieser Stelle sage ich einmal so gut, alle romantischen Erzeugnisse, die auch ziemlich viele Milliarden generieren, das ist einfach das Porno der Frauen, oder? Also, wer sich in romantischen Gefühlen verliert, der will oft auch nicht in der Realität mit dem Mann zusammen sein, wo man jetzt gerade zusammen ist. Also, Frauen können genauso aus der Beziehung wegflüchten wie die Männer. Wenn ich das weiss, muss ich aber wie sagen, wie komme ich dann von den romantischen Gefühlen dorthin, dass ich Sex will? Und das hat wieder mit der Bewegung, mit dem Atem vom Körper zu tun, dass ich oben und unten verbinde. Und das oben und unten verbinden, das muss auch der Mann. Also auch die Männer können noch ganz, ganz viel dazulernen, damit Sexualität nicht einfach nur eine Entladung ist, sondern vielleicht auch noch Genuss. Sex kann man lernen, Erotik kann man lernen. Wir brauchen dafür auch ein bisschen Fantasie und Vorstellungskraft. Auch das kann man lernen und auch das lernt uns die Bibel. Wir haben mit einem Bibelvers die ganze Fantasiewelt gekillt. Das ist der, du sollst nicht begehren, die Frau vom Nächsten. Da meint zwar ganz etwas anderes, nämlich der David hat Bathseba willen. Das ist mit dem gemeint und er hat es natürlich auch gemacht und sie geholt. Aber mit dem ist weder Fantasie noch erotische Bilder noch so etwas gemeint. Und darum zeige ich euch, wo das Bibel erotische Bilder euch zur Verfügung stellt für eure eigene Sexualität. Und ich lese sie euch mal vor, wie sie da steht für den Mann. Deine Quelle sei gesegnet, erfreue dich an der Frau deiner Jugend, die liebliche Hirschkuh und anmutige Gemse. Ihre Brüste sollen dich berauschen, jederzeit in ihrer Liebe sollst du taumeln, immer da. Und so ein Bild von Sexualität macht es doch einem auch möglich, sich zu vorstellen, dass man mit dem gleichen Partner von 20 bis 80 vielleicht irgendeine Form von Sexualität gerne möchte haben. Mit 80 ist vielleicht nicht mehr das Gleiche wie mit 20, aber wollen eine körperliche Ebene von Liebe leben. Und ich lese es euch noch vor, wie das müsste für die Frau tönen. Dass in Bezug auf Frauen müssen wir immer ein bisschen Übersetzungsarbeit leisten in der Bibel. Das habe ich jetzt hier gemacht. Deine Quelle sei gesegnet, erfreue dich am Mann deiner Jugend, der elegante, starke Hirsch und kämpferische, kraftvolle Gamsbock. Seine Lenden sollen dich berauschen, jederzeit in seiner Liebe sollst du taumeln, immer da. Amen.